China hat ein Problem. Das Land hat modernste Infrastruktur. Das Land hat die Kontrolle über wirklich wichtige Rohstoffe, wie zum Beispiel bei seltenen Erden. Und es hat auch einen Hightech-Boom. E-Autos, Roboter, KI, alles Weltklasse, alles super. Und trotzdem haben die jungen Menschen in China keinen Bock mehr. Keinen Bock mehr auf das Hamsterrad und keinen Bock mehr auf die Aufopferung. Die Regierung in China bekommt ihre Gen Z nicht mehr so richtig in den Griff. Und das könnte langfristig wirklich zum Problem werden. Darüber wollen wir heute sprechen, in unserer ersten Folge von China und wir.
Wir sind Lea Sahai
und Gregor Scholl.
Wir leben und wir arbeiten in Peking und wir sind die China-Korrespondenten der Süddeutschen Zeitung.
Lea, dein Job ist im Grunde, hier jeden Tag mit Menschen zu sprechen. Du versuchst jeden Tag auch mit den Menschen hier in Peking ins Gespräch zu kommen. Jetzt mal so ganz stumpf gefragt, wann hat denn zum letzten Mal ein junger Chinese dir ganz begeistert von seinem Leben hier erzählt?
Also ich bin ja 2016 das erste Mal nach China gekommen. Ich habe erst 3 Jahre in Shanghai gelebt und bin dann nach Peking gezogen für die Süddeutsche Zeitung. Und 2016, würde ich mal sagen, war noch so ein bisschen die Ausläufer der ganz goldenen Zeit, gerade in Shanghai. Ganz viele junge Leute, die teilweise auch im Ausland studiert hatten, die zurückgekommen sind, weil sie gedacht haben, die beste Chance, was zu erreichen, vielleicht eine Firma hochzuziehen oder so, die ist in Shanghai. Und alles war möglich. Und das war so ein bisschen das Lebensgefühl, was ich aus dieser Zeit noch mit hatte. Und um sogar noch einen Schritt zurückzugehen, mein erstes Mal in China war ja nochmal 10 Jahre früher, 2007. Da war ich als Gastschülerin in China mit 16 Jahren und da habe ich in einer chinesischen Gastfamilie in Peking gelebt. Und das war, glaube ich, so die erste Generation, wo es dieses Gefühl gab. Also meine Gasteltern haben selbst, wenn wir zum Beispiel abends zusammen gegessen haben oder so, hat mein Gastvater häufig erzählt, was er in seiner Kindheit alles nicht hatte. Also er hat dann irgendwie so den Reisfladen oder so rausgeholt oder irgendwie das Brot und hat gesagt, als ich klein war, gab es immer nur so Maisbrot, total fürchterlich schmeckendes Zeug. Und schau mal hier auf dem Tisch rum, was wir uns alles leisten können.
Klingt ein bisschen nach meinem Opa, ehrlich gesagt. Ja.
Genau, ja, meine Gasteltern haben auch immer diesen Reistopf im Restaurant bestellt, der dann nicht gegessen wurde als Zeichen von, wir können uns mehr leisten, als wir brauchen. Und es ist genau, wie du sagst, erinnert mich auch so ein bisschen an meine eigenen Großeltern, die irgendwie mit 80 noch von der Butter erzählt haben, die es im Krieg nicht gab. Und meine Gastschwester, die war damals genauso alt wie ich, die hatte alles. Sie hatte den ersten MP3-Player, die hat immer auf ihrem eigenen Computer mit QQ, mit ihren Freunden geschrieben und alles schien irgendwie möglich. Unter der Prämisse, dass sie gut in der Schule mitarbeitet, irgendwie es dann vielleicht mit Fleiß eben an der Universität schafft und dann einen White-Collar-Job, also irgendwie einen Job im Büro findet. Und dieses Gefühl, alles zu haben und dass irgendwie die Türen offen stehen, das war total diese Zeit. Und das habe ich dann, als ich hier wiedergekommen bin als Korrespondentin, auch so erlebt. Und dieses Gefühl, mir geht's besser, mir wird's besser gehen als meinen Eltern, wenn ich hart arbeite, das hat sich ganz, ganz fundamental geändert jetzt, wenn man jetzt unterwegs ist und mit jungen Leuten spricht, die 20 sind.
Mhm. Wenn man eben mit genau diesen Leuten spricht, dann fällt immer wieder dieses eine Schlagwort Corona. Du warst ja währenddessen hier, ne? Du hast ja hier gelebt und auch gearbeitet. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, was so dein Eindruck war und vor allem, was die Pandemie hier in China, ich meine, wir haben es auch in Deutschland mitgemacht, den Lockdown und so weiter, aber was hier los war und vor allem, was das mit den jungen Menschen oder generell mit den Menschen hier gemacht hat.
Mhm. Ja, also ich glaube, jedes Land hat irgendwie seine Krisen erlebt während Corona und versucht auf die eine oder andere Art mit dieser Katastrophe umzugehen. China war in dem Sinne total besonders, weil es ja einerseits hier angefangen hat. Ende 2019 wurde das Virus hier entdeckt. Und dann hat die Partei das ganz anders gemanagt als viele andere Staaten mit einer sogenannten Null-Covid-Strategie. Die Grundidee war im Prinzip, dass es gar keine Infektion im ganzen Land geben soll. Immer wenn es eine Infektion gab, wurde das mit ganzer Gewalt versucht zurückzudrängen. Und das hat 2 Jahre irgendwie in dem Sinne gut funktioniert, dass hier zum Beispiel Schulen und Unis kaum geschlossen wurden. Also die Leute konnten weiter zur Uni und zur Schule gehen, aber eben mit extrem strikten Regeln. Also man hatte so Apps, die man überall, egal wo man war, musste man sich einscannen. Und die Uni-Studenten durften zum Beispiel kaum die Unis verlassen, durften nicht nach Hause, teilweise jahrelang, ja buchstäblich jahrelang nicht. Aber deswegen hatte man so ein bisschen so ein Kokon, man war total abgeschottet von der Welt. Aber das hat sich ganz fundamental dann geändert, als Omikron, wenn ihr euch noch dran erinnert, diese sehr hoch ansteckende Virusvariante, die kam Anfang 22 hier an. Und dann hat dieses Null-Covid nicht mehr funktioniert. Das damals habe ich irgendwie geschrieben, ja, das ist, als würde man den Wind einfangen. Das war so ansteckend. Und das hat dazu geführt, dass diese Covid-Politik immer weiter eskalierte und immer heftigere Maßnahmen. Es gab diesen massiven Lockdown in Shanghai, wo sie immer gesagt haben, es wird keinen Lockdown geben. Dann gab es ihn erst für 4 Tage und dann fast für 3 Monate. Die Leute hatten kein Essen zu Hause. Das Versorgungssystem ist zusammengebrochen. Und das hat man überall in China immer wieder erlebt. Es ist wirklich so zunehmend eskaliert. Und für die jungen Leute war das ein totaler Schock, weil sie sozusagen nach einer unglaublichen Boom-Erfahrung einer Partei, die immer alles möglich gemacht hat, die Straßen gebaut hat, die für den Wohlstand gesorgt hat in der politischen Erzählung zumindest, hat zum ersten Mal halt gezeigt, zu was sie in der Lage ist, wenn sie die Kontrolle oder die politische Kontrolle behalten will. Und das war diese Null-Covid-Politik, diese totale Willkür, Leute aus den Wohnungen zu ziehen, ja, Leute übergriffig permanent in ihrem Privatleben herumzufuchteln, weil das ist, die Partei ist überall, aber sie ist im Alltag doch sehr unsichtbar. Und das hat sich während Corona total geändert. Also im Shanghai-Lockdown gab es diese ganz prägnante eine Szene, damals gab es ja diese Corona-Quarantänezentren, wer einen positiven Corona-Test hatte oder nur in der Gegend, wo dann teilweise eben evakuiert aus den Wohnungen gezerrt. Die Corona-Wächter sind einfach in die Wohnungen eingebrochen, haben da irgendwie Desinfektionsmittel rumgekippt, teilweise ja die Tiere und die Katzen und Hunde aus den Fenstern geworfen, weil sie gesagt haben, irgendwie die transportieren das. Und dann gab es diese eine Szene, die Corona-Wächter standen vor der Tür, ein junges Paar hat aufgemacht und die haben gesagt, der Corona-Test ist nicht mehr positiv, wir können hier bleiben. Und haben gesagt, du musst mitkommen. Und dann haben sie gesagt, wir kommen nicht mit. Da meinten die, wenn du nicht mitkommst, dann wird das noch für die folgenden Generationen Folgen haben. So ein typisches Spruch in China, für deine Ahnen wird es noch Folgen haben. Und dann sagt der junge Mann, vielen Dank, wir sind die letzte Generation, und macht die Tür zu. Und das war so ein Kernschlüsselmoment, ja, für diese neue Generation, die das Gefühl haben, das funktioniert ja alles nicht mehr, wir machen das nicht, wir akzeptieren das nicht, und gleichzeitig im Prinzip die Maske irgendwie vom Gesicht der Partei gerissen, das, was vielleicht die ältere Generation in der Kulturrevolution, ja, 89 und so weiter erlebt hat, das war der Schockmoment eigentlich für die junge Generation. Das ist der Staat, in dem wir leben, und gleichzeitig kriegen wir kaum noch Chancen.
Jetzt ist Corona ja, ich glaube, das setzt quasi gut das Setting, ne? Das gibt so ein gutes Gefühl ungefähr, wie sich Menschen fühlen, vor allem die junge Generation fühlt. Ist aber auch erstmal eine Gefühlslage, ja? Also das ist der Ausgangspunkt. Was hier dabei aber noch hinzukommt, also es fängt ja quasi nur mit Corona an, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, Corona und es sind immer noch nur das, sondern kurz danach kam wirklich dann gleich wie so ein Faustschlag die nächsten Krisen auf China zu. Und mir fällt jetzt vor allem erstmal die Immobilienkrise ein, die quasi auf Corona obendrauf, die kam kurz danach, also 2023 hat es ungefähr angefangen, seine ersten Kreise zu ziehen, diese Immobilienkrise. Vielleicht kurz einmal zur Einordnung. Im Großen und Ganzen ging es darum, dass Chinas Immobilienriesenunternehmen, also es gibt gewisse Immobilienentwickler, und die haben die letzten 20 Jahre gebaut, wie wahnsinnig. Und irgendwann waren die aber so hoch verschuldet, dass dann der Staat gesagt hat, ja gut, bis hierhin und nicht weiter. Es hat sich eine Riesenblase aufgebaut und der Staat hat dann entschieden, so, und diese Blase wird jetzt mal zum Platzen gebracht, weil es kann nicht so weitergehen. Und man hat das häufig gehört mit der Immobilienkrise, man hat das bestimmt auch schon mal gelesen von der Immobilienkrise, aber man muss sich mal vorstellen, was das wirklich bedeutet hat. Ja, also es gibt so Hochrechnungen, wenn man die Immobilienkrise vergleicht mit der Krise 2008, mit der Finanzkrise, die ja wirklich, glaube ich, vor allem vielen Leuten im Westen total sich in den Kopf eingebrannt hat, ähnlich wie wahrscheinlich die Corona-Pandemie. Und die Immobilienkrise in China, die 2023 angefangen hat und immer noch andauert, hat fast doppelt so viel Wert vernichtet wie die Finanzkrise 2008. Ja, und trotzdem hat man davon im Westen ja allenfalls mal von gelesen, aber so richtig berührt hat es jetzt den
Europäer jetzt nicht unbedingt, ja. Mhm. Aber dass dieser Fallout, diese Katastrophe, die ist ja quasi fast nur auf China beschränkt, ja. Und es sind ja nicht nur Banken, die ihr Geld verloren haben, sondern vor allem Leidträger von dieser ganzen Geschichte sind halt die Einwohner, die Familien, die Leute, die ihr Leben lang gespart haben, ihr Leben lang alles, was sie haben, in diese Wohnung investiert haben. Und in Wohnungen in China sind ja nicht nur Wohnungen, ne? Also eine Wohnung ist ja quasi das Symbol dafür, dass du es geschafft hast. Also es sind nicht nur vier Wände mit einer Decke, sondern alles im Leben eines Chinesen, der quasi in den 90ern und Nullerjahren aufgewachsen ist, drehte sich um die Frage, wie komme ich an eine Wohnung? So, und das wurde den Menschen auch noch genommen, indem sie quasi, ja, also die Immobilienentwickler sind pleite gegangen. Viele Leute haben quasi eine nicht fertige Wohnung bekommen. Die wurden auch nie weitergebaut. Manche Leute haben gar keine Wohnung. Und teilweise zahlen die immer noch ihre Kredite ab. Ja, also teilweise gibt es immer noch Bankdarlehen, die sich damals geholt haben. Es wird nie eine Wohnung geben, aber die werden die noch 40 Jahre lang abbezahlen. So, und wenn man das jetzt zusammen in Kontext nimmt, also einmal 2022 Corona, 2023 die Immobilienkrise, die immer noch anhält, ich glaube, ich würde mich als junger Mensch auch irgendwo verarscht fühlen und auch sagen, ja gut, für was mache ich das? Und wenn man dann noch oben einen draufsetzt und dann noch sagt, ja, die Regierung, die halt trotzdem sagt, nee, ist doch alles fein, ist doch alles super. So.
Also sozusagen, ich glaube, das ist so der krasse Unterschied auch zu Europa in meiner Wahrnehmung. Ich erinnere mich noch gut daran, als dann die Öffnung kam, ja sehr plötzlich. China war auch sehr schlecht vorbereitet, es gab sehr, sehr viele Tote. Und dann schrieben alle auf einmal, und das war auch so ein bisschen die Erwartung der Unternehmen hier, so, und jetzt kommt der Post-Corona-Boom. Das war ja in Europa so, alle hatten irgendwie, haben weiter Gehalt bekommen und wollten jetzt mal in den Urlaub fahren. Man hatte ja das Urlaubsgeld gespart. Und in China war es ja ganz anders. In China gab es keine Corona-Hilfen. In China hat niemand Geld gespart, was er nicht ausgeben konnte. Er hat einfach kein Geld bekommen, weil es hier überhaupt keine Unterstützung von staatlicher Seite gab und viele Leute teilweise 2-3 Jahre überhaupt kein Einkommen hatten, ja, weil vielleicht der Staat gesagt hat, so, der Friseur hier örtlich darf jetzt einfach nicht aufmachen. Mhm. Also die Leute waren hier finanziell und psychisch sowieso komplett am Ende. Und dann kam die Öffnung und haben gesagt, so jetzt boomt die Wirtschaft wieder und das ist ausgeblieben. Ganz anders als in anderen Ländern. Und das ist so ein bisschen, in Interviews wird es immer, sagen es immer Leute, wenn man hier unterwegs ist, ja überall hört man, die Wirtschaft läuft so schlecht. Und wenn man sagt, ja seit wann denn, dann sagen sie immer, seit Corona. Seit Corona ist wirklich, es gibt so ein Vorher und danach. Und dies danach für junge Leute ist ja so dieses Kernversprechen, was ich, als ich als Schülerin gelebt habe, das, was ich unter meinen Klassenkameraden immer gehört habe, die Lehrer haben gesagt, das ist jetzt total hart und du musst 12 Stunden am Tag arbeiten und so und lernen. Aber wenn du es dann an die Uni schaffst, dann kannst du nicht ausruhen. Ja? Dann musst du noch so ein bisschen die Uni so irgendwie absitzen und dann kriegst du einen guten Job und dann hast du es in die Mittelschicht geschafft und da geht es dir dann gut. Und dieses Versprechen, das funktioniert halt seit Corona nicht mehr. Ne? Jetzt sind auf einmal irgendwie junge Leute, die Arbeitslosenquote ist ja dann auch während Corona auf ein historisches Hoch gestiegen, über 20%. Das Einzige, was ja jetzt passiert ist, ist, dass die chinesische Regierung im Prinzip die Berechnungen geändert haben und trotzdem sind die Zahlen immer noch enorm hoch. Teilweise gibt es ja hier auch Experten, die sagen, vielleicht liegen sie sogar bei 50% unter den jungen Leuten. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, auch dieser enorme Knick, den man so von außen nicht unbedingt irgendwie wahrnimmt. Und man hat einfach Millionen Absolventen ja jedes Jahr, die von den Unis drängen. Mehr als 10 Millionen kommen hier pro Jahr von den Universitäten. Und die gucken sich um und finden halt nichts und versuchen sich irgendwie mit Praktika über Wasser zu halten. Oder vielleicht verspricht halt die Mama irgendwie einen Job zu Hause, wenn man zurückkommt. Aber dieses Aufstiegsversprechen, das ist total erschüttert.
Ja, vor allem, wenn man überlegt, also klar, auch in Deutschland gibt es Abitur und Uni und man muss da auch lernen und viel tun. Aber ich glaube, man macht sich keinen Begriff, wie absolut brutal die Leistungsgesellschaft in China ist, was das chinesische Abitur, den Gaokao angeht, wie immer noch extrem, extrem da selektiert wird und wie viele Jugendliche quasi auch ihre Jugend opfern. Also ich war hier in Shanghai, als ich jung war, auf der Schule und ich habe nie jemanden Gleichaltrigen gesehen. Also ich war hier 10., 11., 12. Klasse. Ich habe nie einen Chinesen gesehen, der irgendwie draußen saß und Fußball gespielt hat oder Basketball oder was auch immer. Sondern die waren immer zu Hause und lernen. Die haben immer gehasselt, immer gemacht. Und ja, und dann machst du das, dann quälst du dich da, dann bist du in den Top 1% und dann bist du fertig, hast du deinen, was weiß ich, Sozialwissenschaften studiert, bist Jahrgangsbester und dann wirst du Lieferfahrer. Also ich meine, du hast ja eine Reportage gemacht über ja, quasi Büros, die vermietet werden an junge Leute, damit es nach außen hin wirkt, als ob sie einen Job haben. Vielleicht kannst du das mal kurz nochmal erklären.
Hm. Ja, ich war in so einem sogenannten Fake-Büro, also ja. Ein Büro, in dem man einfach so vortäuscht, dass man zur Arbeit geht. Das ist ja mal schwer sich vorzustellen, aber der Druck auf so junge Leute in China ist einfach gewaltig, weil man als junger Mensch natürlich auch für seine eigene Zukunft verantwortlich ist, aber auch halt ganz massiv für die Zukunft der eigenen Familie. Ja, die Familie investiert ja deswegen so viel hier in die Kinder, in die Ausbildung, in Nachhilfeunterricht, alles enorm teuer in China, weil das Kind dann eben an die Universität geht, einen guten Job hat und dann die Familie, wenn dann eben die Eltern älter werden oder die Großeltern, finanziell unterstützt und zwar auch unterstützen muss, weil es hier faktisch kaum ein Sozialsystem gibt. Das wollen wir sicher auch später in einer anderen Folge noch mal ein bisschen länger besprechen. Aber dieser Druck, nicht nur für sich selbst, sondern eben auch für das Wohlergehen der eigenen Familie verantwortlich zu sein, das lastet enorm auf jungen Leuten hier. Und das war im Prinzip, was man in diesem Büro auch gesehen hat. Das war so ein ganz normales irgendwie Bürogebäude. Die jungen Leute können online so einen Coupon kaufen, damit es nicht so teuer ist, und haben die im Prinzip pro Tag dafür gezahlt, dass sie dort einen Sitzplatz haben, einen Schreibtisch. Es gab irgendwie so ein bisschen Tee und Kaffee und irgendwie Eis, dass man sich aus dem...
Klingt eigentlich ganz cool.
Dass man sich irgendwie so aus dem Kühlschrank holen konnte. Und dann ging es so ein bisschen darum, einerseits, glaube ich, nicht allein zu sein mit diesem Druck und mit dieser Angst, nichts zu finden. Und teilweise aber auch, weil die eigene Ehefrau oder die Eltern zu Hause sind, man vielleicht zusammen wohnt, und man gar nicht zugeben will, dass man keinen Job hat. Also ich habe da mehrere Leute dann getroffen, die so tun, als hätten sie ihren Job noch, obwohl sie den Job schon verloren hatten und dann trotzdem da halt eben hinkommen und irgendwie auch einen Ort brauchen, wo sie weiterhin eben Alltag haben und möglicherweise halt was überbrücken können, bis sie einen neuen Job haben und das dann halt den eigenen Eltern nicht sagen müssen, weil die sich natürlich auch unheimliche Sorgen machen, weil jeder hier im Land eigentlich spürt, irgendwas ist ganz fundamental ins Rutschen gekommen. Und der Druck und die existenzielle Angst vieler Leute ist enorm und hat es so eigentlich in den letzten Jahrzehnten einfach nicht gegeben.
Jetzt nehmen wir mal das Best-Case-Szenario. Man hat ein gutes Abitur gemacht hier in China, man hat studiert und bekommt tatsächlich einen Job. Aber das Problem ist ja, dass selbst dann das Arbeitsleben ja, da hat man es ja noch lange nicht geschafft. Also dann fängt ja quasi irgendwie das nächste Hamsterrad an, das ja mir auch als junger Student in China immer versprochen wurde, das hört irgendwann auf. Aber dann kommst du in das nächste Hamsterrad. Also ich muss sagen, also nach chinesischen Arbeitsbedingungen würde ich nicht hier arbeiten. Also es gibt diese berühmte Formel 996, das heißt von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, 6 Tage die Woche. Das heißt, man hat Wochenarbeitszeiten, die fast auf 100 Stunden hinauslaufen, mehr oder weniger. Und das wird auch von dir erwartet. Und das heißt, man arbeitet sich zu Tode, mehr oder weniger. Und es wird vor allem auch erwartet, dass du dann für diesen Job, der dich quasi quält, ja, wo du auch nicht so super viel verdienst, dann ziehst du vielleicht auch in eine neue Stadt, ja, bist da, wo du noch nie in deinem Leben warst, bist 100 Stunden die Woche im Büro und kommst dann nach Hause in deine kleine, mickrige Wohnung. Und du kennst niemanden, du hast keine Freunde. Und man vereinsamt dann sehr schnell. Und das geht gerade sehr vielen jungen Menschen so. Also es gibt diesen Trend hier in Social Media. Das sind junge Leute, die genau dieses Leben leben. Und die nennen sich selber mehr oder weniger scherzhaft Rattenmenschen. Ja, also die sagen sich selber, sie leben wie so eine Ratte in ihrem Loch. Sie kommen ab und zu mal raus, um was einzukaufen, aber sonst lungern sie entweder die ganze Zeit im Büro oder zu Hause. Aber sie machen nichts mehr anderes als diese wirkliche, ja, ich weiß nicht, wie man es sonst nennt, aber dieses rattenartige Dasein. Jetzt ist das auch gar nicht negativ gemeint, ne? Also dieses Rattenbild ist in China ein anderes. Das ist jetzt nicht irgendwie von Ungeziefer, sondern eher so überlebenskünstlerartig.
Ja, es gibt jetzt mittlerweile auch diesen Begriff, der so vor so ein paar Jahren populär geworden ist und jetzt eigentlich die ganzen Diskurs, habe ich das Gefühl, inzwischen in China dominiert ist. Involution heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Und es beschreibt so, glaube ich, so eine Negativspirale nach unten. Ja, und ich habe irgendwann mal so den Vergleich gelesen. Man muss sich das so ein bisschen so vorstellen wie so ein Kinobesuch. Ja, und um besser sehen zu können, steht der Erste auf in der ersten Reihe. Und der dahinter, der kann natürlich da nicht so gut sehen. Da tritt er auch auf Und so geht es dann immer weiter, ja. Und alle konnten sitzen bleiben. Aber weil man halt in diesem Wettbewerb besser sehen zu können, irgendwie nach vorne kommen will, stehen alle nacheinander auf. Und das Ergebnis am Ende ist, dass alle stehen, dass alle ungemütlicher sozusagen haben und niemand besser sehen kann.
Ja.
Und das ist so ein bisschen so das Bild, was sie übertragen auf eigentlich alles in China im Moment. Ja, wenn man von der Wirtschaft angefangen, wo irgendwie es einen unfassbar harten Wettbewerb gibt, der häufig auch überhaupt nicht wirtschaftlich ist. Ja, alle immer weiter arbeiten, immer mehr produzieren zu einem immer niedrigeren Preis, man sich eigentlich so auf so eine Abwärtsspirale nach unten begibt. Und das aber dann eben auch bei der Bildung zum Beispiel. Ja, es gibt hier ganz viele junge Leute, die ich irgendwie treffe, die jetzt Kinder bekommen haben, so in der Generation meiner Gastschwester, jetzt irgendwie Ende 20 sind oder Anfang 30 und die eigentlich ihre Kinder anders erziehen wollen, weil sie selbst auch diese Schulzeit dann unheimlich belastend erlebt haben. Und dann kann man natürlich sagen, mein Kind wird jetzt nicht Klavier lernen. Ja, ich werde ihm diese eine Stunde in der Woche oder die zwei Stunden in der Woche schenken und er kann rausgehen. Aber der sieht natürlich, was der Nachbar macht. Der Nachbar, der schickt sein Kind zum Klavierunterricht oder der Nachbar schickt sein Kind zum Englischunterricht. Und so ist man dann wieder in diesem Szenario des Kinos. Ja, eigentlich wollen das alle überhaupt nicht und alle erkennen, dass das einen so kaputt macht und so müde macht. Dieses, ich bin müde, ich kann nicht mehr. Das hört man ständig eigentlich, wenn man mit jungen Leuten hier spricht. Und trotzdem kann man sich aus diesem Wettbewerb nicht zurückziehen, weil man halt am Ende sich fragen muss, ja, sozusagen, wie kann ich überleben in dieser Masse von Wettbewerb? Und das, dieses Involution, habe ich das Gefühl, das ist ein sehr negativ konnotiertes Wort. Das beschreibt wirklich diesen Wettbewerb, in dem alle mitmachen müssen, aber alle eigentlich nicht mehr können.
Ja, und vor allem auch alle verlieren dabei. Es geht ja irgendwie allen schlechter. Das ist jetzt aber schon relativ negativ, was wir jetzt alles über die Gen Z erzählt haben. Vielleicht müssen wir auch mal kurz eine Lanze brechen, dass das jetzt keine verlorene Generation ist. Der Gen Z geht es nicht unbedingt super. Also sie haben wenig Jobaussichten. Die Wirtschaft ist auch entgegen dem, was man vielleicht auch in Europa immer wieder hört, hat massive Probleme und auch jetzt keinen einfachen Fix dafür. Also man kann sich einfach noch einen neuen Flughafen bauen und es wird besser. Und trotzdem muss man sagen, dass die Gen Z da in China mit unglaublich viel Humor rangeht, mit unglaublich viel Galgenhumor. Also es gibt unglaublich viel Witze und Memes darüber, über die jetzige Situation, was die jungen Leute, wie die damit umgehen. Und das ist auch so eine Art Gruppendynamik, dass man sagt, ja, okay, wir sitzen alle im selben Scheißboot und uns geht's halt allen nicht so super, aber wir machen halt irgendwie das Beste draus, indem wir halt versuchen, drüber zu lachen. Also es wird online viel diskutiert. Es gibt schon viele Dinge, die Gen Z, ja, sie ist nicht sehr politisch, ne? Also sie tragen diese Unzufriedenheit jetzt nicht irgendwie im Protest nach draußen, also was vielleicht frühe Generationen mal gemacht haben, Stichwort 89. Aber was sie halt machen, so, sie sind halt so eine Art Überlebenskünstler geworden. Ne? Sie kommen damit klar, sie finden da ihre Nische, sie hoffen irgendwann, dass es besser wird und versuchen in der Zeit irgendwie, ja, ihren Weg zu finden. Und die Generation hat ja bisher auch nichts erreicht. Ne? Also es sind ja trotzdem viele Menschen, die auch das Bild von China heute im Ausland prägen. Ja, also so, die Gen Z in China ist quasi die erste Generation, die es geschafft hat, chinesische Kultur quasi nach außen zu tragen als Art von Popkultur. Also ich glaube, viele haben mittlerweile was von Labubus gehört. Das wäre so, vor 20 Jahren wäre das wahrscheinlich irgendwie abgetan worden oder so. Also die Generation hat schon irgendwie viel in ihren Maßstäben viel erreicht und tut auch viel und macht viel. Nur sind sie halt, glaube ich, die erste Generation, die halt einfach von den Umständen um sie herum, so, sie haben einfach unglaublich wenig Chancen. Und das drückt halt total auf das Lebensgefühl, wenn man hier jung ist in China gerade.
Aber also ich würde sozusagen sie tun viel oder sie tun halt wenig. Also ich glaube sozusagen, China ist ja so ein ultrakapitalistischer, eigentlich alles durch Geld angetriebenes Wirtschaftssystem und auch Gesellschaft, also schon allein die Bildung, ja. Und ich glaube, man kann mit nichts besser Geld verdienen als mit chinesischen Eltern, die Angst haben um die Zukunft ihrer Kinder. Und bei dieser Generation, finde ich, merkt man jetzt auf einmal, dass sie sich bewusst dafür entscheiden, kein Geld auszugeben, nicht sich daran zu orientieren, welche Tasche sehe ich jetzt, Handtasche sehe ich jetzt, werde ich kaufen oder welches Auto. Ich war gerade jetzt gestern an der nordkoreanischen Grenze, in so einer Grenzstadt, und da gab es ganz viele so Pop-Art-Verkaufsstände aus so kleinen Autos heraus, die Kaffee verkauft haben. Also sie haben die Autos so umgebaut gehabt und dann konnte man hinten aus dem Kofferraum heraus irgendwie Kaffee, so eine kleine Kaffeemaschine stand da drin, und dann saßen also junge Leute irgendwie davor, ein bisschen am Handy rumgedaddelt und sich unterhalten. Und das ist auf einmal also für diese Generation okay. Also sie versuchen gar nicht mehr irgendwie vielleicht in das Top-Tech-Unternehmen zu kommen, um dann diese 12 Stunden da zu arbeiten, überhaupt keine Zeit für sich selbst zu haben und sich da kaputt zu machen. Für Geld, um sich dann irgendwie den Luxus oder den Status zu kaufen, den man vielleicht früher hier noch viel wichtiger gewesen ist, damit der Nachbar sieht, dass man irgendwie sich ein ausländisches Auto vor die Haustür stellen kann. Das finde ich eigentlich total spannend, und es ist ja tatsächlich irgendwie so ein Versuch, mit diesem Druck auch positiv umzugehen und das irgendwie sein Leben vielleicht reicher zu machen mit weniger.
Mhm. Ich glaube, dass das tatsächlich eine Entwicklung ist, die man sieht es ja auch ein bisschen in Europa. Ja? Also die Gen Z, wenn man heute an die denkt, sind es jetzt nicht unbedingt diejenigen, die sagen, 80-Stunden-Woche, gib mir mehr und gib mir Arbeit, sondern die versuchen halt, oder die stellen halt Dinge in Frage. Ist denn wirklich der Kern des Lebens nur arbeiten, nur Geld verdienen und nur erfolgreich sein nach konventionellen Maßstäben? Und China Gen Z sind halt wirklich die Ersten. Gut, ich meine, ihnen bleibt auch nicht viel anderes übrig. Ich meine, ihnen wurde auch einfach viele Voraussetzungen für den Erfolg sind auch nicht gegeben. Aber dadurch sind die halt die Ersten, die von diesem Mantra, es muss Geld verdient werden und ich muss erfolgreich sein, so ein bisschen abkommen und Dinge in Frage stellen, aber für sich selber. Also nicht politisch, nicht das nicht nach außen tragen, sondern einfach für sich selber entscheiden, ja gut, ich gehe halt einfach so ein bisschen, ich ziehe mich ein bisschen zurück, ich mache mein Ding und ich lebe ein bisschen. Und vielleicht ist das so ein bisschen, die Kernthese, dass die jungen Menschen in China das zumindest versuchen. Nur das Problem in China ist, China ist halt ein großer Motor und der muss angetrieben werden, der muss weitergehen. Und die Chance ist halt, oder die Gefahr ist halt sehr groß, dass diese Entscheidung, die viele junge Chinesen für sich getroffen haben, sie halt, vielleicht haben sie diese Wahl gar nicht, weil es halt trotzdem das Projekt China, das es halt nun mal ist, seit 70 Jahren, dass das halt irgendwie weitergehen muss.
Und weitergehen heißt vor allem Wachstum. Also sondern die chinesische Regierung hat, glaube ich, sehr, sehr Angst vor einer jungen Generation, die sagt, ich konsumiere nicht. Mhm. Weil das ja so ein bisschen der Kern, diese ganzen Produkte, die hergestellt werden, muss von irgendjemand gekauft werden. Und ich würde auch so ein bisschen nochmal, wenn wir mal angefangen mit Corona, in Corona-Zeiten im November 2022, also kurz bevor es die Öffnung hier dann gab und dieses Null-Covid-System zusammengebrochen ist, gab es hier ja Proteste, und zwar die größten seit 89. Und es war eine Bewegung von jungen Leuten. Also nochmal so zurück, nach diesem unfassbaren Horrorjahr, wo man irgendwie ein Lockdown in jeder Stadt noch und nöcher und die Leute irgendwie in Massenquarantänezentren gezerrt hatte und dieser massive Lockdown in Shanghai, dann gab es Unfälle um Quarantänestationen herum und so. Es gab eine unfassbare Unzufriedenheit und ausgelöst durch damals ein Feuer in Xinjiang, im Westen des Landes, wo viele Leute ums Leben gekommen sind, mutmaßlich deswegen, weil man eben diese Null-Covid-Strategie irgendwie dazu geführt hatte, dass schlicht und ergreifend die Feuerwehrleute da nicht rechtzeitig hingekommen sind. Ja, hat es einfach zu einem unglaublichen Aufschrei geführt und die Leute sind spontan auf die Straße gegangen. Und das waren vor allem junge Leute. Erst in Shanghai und dann auch hier in Peking. Das war im Prinzip, da konnte man wirklich sehen, die Leute haben da zusammen gesessen, diskutiert, gesungen. Auch hier ganz in der Nähe, wo wir jetzt gerade sind, an einem Fluss. Und ich glaube, da hat man schon zu gewissen Teilen auch die Naivität, würde ich mal sagen, dieser Generation, ich meine es gar nicht abwertend, gesehen, weil sie, glaube ich, unterschätzt haben, was für eine unglaubliche Provokation das in den Augen der chinesischen Regierung war. Die haben sich die haben sich ja im Prinzip an diesem Fluss zusammengesetzt und wollten ja gar nicht ganz grundsätzlich, die wollten nicht auf irgendwie in Richtung der chinesischen Regierung marschieren, hier im Zhongnanhai, im Zentrum der Stadt, sondern eigentlich, was sie wollten, ist, glaube ich, wieder leben können, in Freiheit leben können und dieses unheimliche, grausame Regime hier immer orientiert an dieser Zahl Null beenden. Und die politische Reaktion der Regierung hätte ja nicht härter ausfallen können. Mhm. Ich habe damals auch mit Demonstranten hier gesprochen, die regelrecht davon überrascht waren. Weil so ein bisschen, was wir auch eingangs besprochen hatten, die kannten ja diese Partei nur als, in Anführungsstrichen, gut. Als die Chancen ermöglichen, die den Weg bereitet haben für diese Tech-Unternehmen, ja, für diesen unglaublichen Wandel, dass alles irgendwie jetzt übers Handy läuft, dass es cool ist, irgendwie auch chinesisch zu sein, ja, weil es auf einmal mit Modernität und mit Fortschritt verbunden wird. Und dann auf einmal hat man dieses völlig aus der Kontrolle geratene, im Prinzip ja, System von Null-Covid und gleichzeitig eben auch einem System, das dann mit ganzer Härte diese jungen Leute verfolgt haben, die sich da spontan und friedlich irgendwie zusammengesetzt hatten. Und diese Demonstrantin, mit der ich damals gesprochen hatte, die ich noch gut in Erinnerung habe, die hat gesagt, ich wusste überhaupt nicht, woher die wussten, wo ich bin. Woher wussten die das denn? Ich habe doch eine einfache Maske getragen. Damals war das die Überwachungstechnologie sofort eigentlich nach Beginn von Corona so modernisiert worden, dass man im Prinzip nur an wenigen Gesichtspunkten erkennen konnte, wer sich hinter der Maske verbirgt. Also die Regierung hat sofort erkannt, das ist ein Problem, wenn alle Leute Masken tragen. Wir müssen das an dem Schlitz, an den Augen erkennen können. Das war im Prinzip in kürzester Zeit möglich. Und dass natürlich auch die Handys getrackt wurden, also das, wo man sich, wo eben das Handy sich in einem Stadtteil bewegt, dass die chinesische Regierung das natürlich weiß und wer mit wem kommuniziert und wer in der Gruppe war, die das organisiert hat. Das hat die jungen Leute regelrecht überrascht. Wir arbeiten hier als Korrespondenten, wir erleben diese Überwachung permanent im Alltag. Wir gehen irgendwo hin, die Polizei kommt. Ich weiß, dass sie kontrollieren können oder wissen können, wo wir unterwegs sind. Aber für junge Leute war das ein totaler Schock. Und dann auch eben die totale Härte. Viele von denen sind ja festgenommen und auch verschwunden nach diesen Protesten und sie haben im Prinzip auch in keiner Form, das ist vielleicht für uns nicht überraschend, aber für viele junge Leute schon, in einer absoluten Gnadenlosigkeit diese Leute auch verfolgt. Ja. Weil für die chinesische Regierung war das eine ganz grundsätzliche Infragestellung ihrer Macht, weil einerseits in Shanghai und in Peking, aber im ganzen Land an Universitäten eine enorme Unruhe herrschte und viele natürlich auch kommuniziert haben miteinander. Und ich hatte ja ein Gespräch mit jemandem, der gesagt hat, unser Professor hat uns buchstäblich in der Universität eingesperrt. Und das kann einen schockieren, aber ich würde auch immer noch sagen, das hat er wahrscheinlich sogar gut gemeint.
Ach, schon präventiv, ja.
Präventiv, genau, weil er sozusagen wusste, was das bedeuten kann, ja, mit welcher Gnadenlosigkeit die Antwort eben vielleicht kommen könnte. Und deswegen sozusagen einerseits die jungen Leute versuchen, das vielleicht nicht politisch in Frage zu stellen, aber weil sie auch ganz unmittelbar jetzt erlebt haben, was das bedeutet, wenn man das eben versucht.
Ja, es gibt da diesen schönen Spruch, die Kommunistische Partei ist wie Gott, man kann sie nicht sehen, aber sie ist überall. Ja, insofern.
Wie die katholische Kirche ist, glaube ich, immer.
Ja, oder wie die katholische Kirche in dem Fall. Gut, jetzt haben wir uns sehr ausgiebig über Chinas junge Generation unterhalten und wir könnten uns wahrscheinlich noch stundenlang über das soziale Gefüge in China unterhalten, aber glücklicherweise ist das unsere nächste Folge. Das war es jetzt aber erstmal mit unserer ersten Ausgabe von China und wir, mit mir, Gregor Scholl.
Und Lea Sahai.
Die nächsten 3 Wochen werden wir uns ganz intensiv mit China befassen, hier in dem Podcast Das Thema. Und wenn ihr uns auf Spotify hört, dann habe ich einen Tipp für euch. Ihr könnt uns nämlich nicht nur hören, ihr könnt uns auch sehen. Wir nehmen das hier in meinem Wohnzimmer mehr oder weniger auf. Und wenn ihr aber auf einer anderen Plattform hört, dann findet ihr den Link zum Videopodcast in den Shownotes.
Redaktion hatte Timo Nikolas, produziert wurde die Folge von Carlo Saski Langkeit. Wir sagen Zetien und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.